Lob und Dank sei dem Herrn, dass wir es nicht nur glauben, sondern auch erleben können. Wenn er in ein Haus, in eine Gemeinde, in ein Herz kommt, dann wird's anders. Dann wird's uns wohl zumute. Ich glaube, dass alle Menschen, die wirklich in der Gegenwart des Herrn waren, als er damals auf Erden wandelte, dass es ihnen wohl ums Herz war. Sie wussten, wenn er anwesend ist, wenn er gegenwärtig ist, dann wird aller Schaden gut, dann ist Segen, Vergebung, Heilung, dann ist alles da. Und Martha hat es sehr gut zum Ausdruck gebracht, als sie sagte: Herr, wärest du hier gewesen, dann wäre mein Bruder nicht gestorben. Das stimmt hundertprozentig. Da, wo er als das Leben ist, kann der Tod nicht sein. Und er ist das Leben. Wenn er in unserer Mitte ist, dann ist er noch heute die Auferstehung und das Leben. Dann ist er heute in seiner Auferstehungskraft und mit seinem göttlichen Leben mitten unter uns, ja in uns, möchte er Wohnung nehmen zur Ehre und zum Preise seines heiligen Namens. Wir haben so viel Gutes zu berichten. Ihr wisst ja, wie es in dieser Welt ist. Die Menschen beschäftigen sich größtenteils mit Dingen, die keinen Segen bringen, die den anderen nicht aufbauen, die nicht nützlich sind. Aber es gibt Gutes zu berichten. Gestern Abend nach der Versammlung kam Bruder Gilson ein wenig bewegt und sagte: Bruder Frank, komm zum Gebet. Meinem Sohne geht es nicht gut. Er hatte einen Verkehrsunfall, ist mit dem Moped gefahren und irgendwie war etwas doch passiert. Und ich bin rübergegangen, legte meine Hand auf das Haupt des jungen Mannes und es war einfach eine Hitze, dass ich sagen musste, hier ist hohes Fieber. Und dann haben wir trotzdem gebetet und die Schwester, die kniete auf der anderen Seite und ich dachte bei mir selber, hier wird Gott erhören müssen. Wir haben nur ganz kurz gebetet und wie dem so ist, ich habe trotzdem das Fieberdingen geholt und muss ehrlich sagen, das war der Glaube anderer. Das war wahrscheinlich nicht mein Glaube. In jedem Fall war gar kein Fieber mehr da. Erst haben wir überlegt, hier ins Krankenhaus, dort ins Krankenhaus und plötzlich brauchten wir kein Krankenhaus mehr, weil Gott geheilt hat. Auch dafür sind wir dem Herrn dankbar. Ich möchte alle Anwesenden, insbesondere die uns besucht haben, herzlich willkommen heißen. Von mir aus links gesehen, von euch aus rechts, sind einige, die ich nicht kenne, wahrscheinlich aus der Volksrepublik Polen. Wir heißen euch herzlich willkommen. Gott segne euch in unserer Mitte aus dem Reichtum seiner Gnade. Einige kenne ich, den Schwager von Bruder Illing und noch jemand neben ihm. Andere kenne ich nicht. Gott segne euch in unserer Mitte. Dann haben wir eine teure Schwester hier aus Rumänien zu Besuch. Gott segne dich, Schwester, in unserer Mitte. Wir freuen uns sehr, sehr, dass die Türen sich öffnen. Gott segne dich. An Rumänien denkend, dann möchte ich Gott darum bitten, dass er den Mann, der zur Zeit oder viel zu lange bereits dort ist, der ja sich irgendwie ein Denkmal zurücklassen möchte, über 1000 Dörfer dem Erdboden gleich machen, speziell im Banat, in Siebenbürgen, dort wo die anderen ethnischen Gruppen leben, Deutsche und Ungarn und so weiter, alles protestiert. Wollen wir nicht beten, dass Gott diesen Mann in Kürze wegnimmt, dass da auch Ordnung ins Land kommt und die Wege frei werden, aber Gott wird es sowieso tun. Dafür braucht ihr gar nicht mehr viel zu beten. Der Plan Gottes ist fertig schon und liegt bereit. Dann muss noch einer weg, noch ein Politiker, etwas östlich von uns hier, nicht weit entfernt. Und dann stimmt eigentlich die Konstellation, wie wir sie so für die Endzeit brauchen. Doch Lob und Dank. Macht euch mal keine Sorgen. Wir haben bis jetzt die Dinge aus göttlicher Sicht betrachtet. Und auch das haben wir wahrscheinlich schon im letzten Rundbrief dargelegt. Wenn geschrieben steht, dass der Osten, diese 10 Hörner, ihre Macht dem Tier zur Verfügung stellen müssen, bis die Worte Gottes erfüllt sein werden, dann hat das so zu geschehen, wie es der heilige Mund des Herrn geredet hat. Die Leute passt es nicht, aber sie werden dazu gezwungen, auf das die Schrift erfüllt werde und Gott in allem Recht behalte. Manchmal frage ich mich, wenn solche prophetischen Bilder verwendet werden, ob alle auch mitkommen, ob sie die gesamte Übersicht haben, einteilen können und innerlich zufrieden sind, dass es so ist. Wer kann dem allem folgen? Wer hat den Rundbriefen, den Darlegungen und überhaupt der Gesamtverkündigung so ganz und gar folgen können? Alle? Amen, Amen. Hundertprozentig, genau. Der Heilige Geist führt in alle Wahrheit. Da war gestern eine Dame zu mir gekommen um 10 Uhr Vormittag und die fragte mich, ob ich denn von der Geburt Elohims gehört hätte. Und die habe ich rausgeschmissen. Ich hoffe, dass sie nicht im Gottesdienst ist. Wenn sie ist, entweder sie beugt sich vor Gott, dem Allmächtigen, oder verlässt den Saal. Wir wollen hier keine Gotteslästerer in unserer Mitte. Wir wollen aufrichtige Gotteskinder, die den Herrn lieben und sein Wort als Wahrheit betrachten und alles andere fahren und gehen lassen. Genauso trifft es zu auf die jetzt um sich greifende Lehre, dass Jesus Christus, der vom Geist gezeugte Menschensohn war, und William Branham, der vom Fleisch gezeugte Menschensohn. Wir haben an dieser Stätte nie irgendwelche Barrieren aufgestellt, aber die Stunde ist da, wo alle falschen Geister, die mit falschen Lehren behaftet sind, weichen müssen. Ihres Bleibens ist nicht länger in der Gemeinde des lebendigen Gottes, die da ist, die Säule und Grundfeste der Wahrheit. Denn so steht es in 1. Timotheus 3, Vers 15 geschrieben. William Branham hat unter Tränen gesagt, ihr macht mich zum Antichristen, wenn ihr solche Behauptungen aufstellt. Er war ein von Gott gesandter Prophet. Jesus Christus ist der Menschensohn, der sich vom Himmel her offenbart hat. Wie oft ist die Feuersäule herabgekommen, das Licht? War es William Branham oder war es der Herr? Selbst bei Öffnung der Siegel sagte er, wenn ich das, was ich vorher wusste, gepredigt hätte, dann läge ich daneben. Aber der Herr kam in der Feuersäule herab und hat es mir geoffenbart. Oh, wie dankbar sind wir, in diesen Tagen leben zu dürfen, auch da die Einteilung Menschensohn, Gottessohn, Sohn Davids von der Schrift her aufs Deutlichste zu sehen. Warum steht geschrieben, wird der Menschensohn Glauben finden auf Erden, wenn er kommt? Da steht nicht, wird der Sohn Gottes. Wer redet heute nicht vom Sohn Gottes? Selbst der Teufel sagte, bist du Gottes Sohn, dann. Und wenn alle das tun, dann ist das eine andere Sache. Wir glauben, dass Jesus Christus als Sohn Gottes unser Erlöser geworden ist und dass er als Sohn Gottes uns alle zu Söhne und Töchtern Gottes gemacht hat. Da fiel mir am Sonntag in Zürich das herrliche Wort auf aus 1. Korinther 15 und das sollten wirklich alle lesen und auch zur Kenntnis nehmen, was diese Bezeichnung betrifft und auf uns Verwendung findet. Das heißt, wir sind ja das göttliche Geschlecht. In 1. Korinther 15, Vers 45 und 46 steht ja vielleicht nur 45. So steht auch geschrieben, der erste Mensch Adam wurde zu einem lebendigen Seelenwesen, der letzte Adam zu einem lebenschaffenden Geisteswesen. Das ist doch der Kern der ganzen Sache, um die es geht. Da der erste Adam, dem lebendiger Odem eingehaucht wurde, aber er war nur im Bilde Gottes geschaffen. Und höret, was jetzt kommt. Adam war geschaffener Sohn Gottes. Er hatte kein Wesen Gottes in sich. Er war ja nicht aus Gott hervorgegangen, geformt in seinem Bilde, aber nicht ein Teil von Gott, nicht ein Teil seines Wesens, nicht ein Teil seines Lebens. Aber der zweite Adam, Jesus Christus, ist aus Gott ausgegangen. Jesus sagte, glaubet mir, dass ich von Gott ausgegangen bin. Das ist doch der Punkt. Wesen Gottes, Leben Gottes. Und deshalb war es notwendig, eine neue Schöpfung ins Dasein zu rufen, die nicht nur im Bilde Gottes so der Form nach geschaffen war. Es musste eine Lebensgemeinschaft, es musste gleiches Wesen da sein. Und das konnte nur da sein, wenn sich Gott in Menschengestalt offenbart und sein Leben und sein Wesen hier auf dieser Erde ist. Und dann hat er sein Leben hingegeben, um uns das göttliche Leben, das in ihm war, zuteil werden zu lassen. Und so wurde er zu einem lebenschaffenden Geisteswesen. Alle, die nach Adam gezeugt worden sind, sind ja ins Leben gekommen, um zu sterben. Alle, die durch Christus den lebenschaffenden Adam, diesen zweiten Adam, die durch ihn zum Leben gebracht werden, werden leben, ob sie gleich stirben. Amen. Werden leben, ob sie gleich stirben. Ich weiß nicht, ob das klar genug ist, aber das ist eigentlich der Sinn und Zweck der göttlichen Offenbarung in Jesus Christus. Wenn Menschen darüber streiten, wie ich es gestern Abend erwähnte, ob er zwei Naturen hatte und ob dies oder jenes, das ist alles Strohdreschen. Das hat nichts mit dem Kern der Sache zu tun, um die es geht. Es geht darum, dass Gott Menschen um sich haben wollte in Ewigkeit, nämlich Söhne und Töchter, die eine Verbindung zu ihm haben. Und das konnte nur durch Zeugung sein. Und deshalb musste der Erstgeborene, durch das Wort und den Geist gezeugt werden. Das heißt, der Geist kam über das Wort, um die Zeugung vornehmen zu können. Er, der Erstgeborene unter vielen Brüdern, und jetzt wird ein göttliches Geschlecht ins Dasein gerufen. Und wenn die Vollendung kommt, dann werden wir ihm gleich sein. Denn so steht's hier geschrieben in diesem gleichen Text, in Vers 48, 1. Korinther 15, 48. Wie der irdische Mensch beschaffen ist, so sind auch die irdischen beschaffen. Und wie der himmlische Mensch beschaffen ist, so sind auch die himmlischen beschaffen. Habt ihr gemerkt? Hier wird von einem himmlischen Menschen geredet, nicht von einem irdischen Menschen. Habt ihr das jemals gelesen? Ich lese doch aus der Bibel. Und ich habe nicht zwischen den Zeilen gelesen, ich habe Text gelesen und ich lese ihn noch einmal, damit wir es alle noch besser in uns aufnehmen können. Lasst mich von Vers 45 bis Vers 49 durchlesen und bitte nehmt es in euch auf. So steht auch geschrieben, der erste Mensch, Adam, wurde zu einem lebendigen Seelenwesen, der letzte Adam zu einem lebenschaffenden Geisteswesen. Doch nicht das Geistliche kommt dabei zuerst, sondern das Seelische, danach erst das Geistliche. Der erste Mensch ist von der Erde her, ist erdig, so steht es wörtlich hier, also irdisch, erdig. Der zweite Mensch ist himmlischen Ursprungs. Amen. Der zweite Mensch ist himmlischen Ursprungs. Ist das nicht ein Punkt, über den die Menschen alle stolpern? Sie versuchen, die Gottheit mit dem Verstande zu begreifen. Das brauchen sie doch gar nicht. Was Not tut, ist einfach zu erleben, wozu Gott sich in Christus geoffenbart hat. Und jedes Mal, wenn wir ihn neben Gott sehen, dann sehen wir ihn doch als Menschensohn. Als Stephanus gesteinigt wurde, sah er den Himmel offen und er sah Jesus als Menschensohn zu Rechten der Majestät. Oh, wie herrlich sind doch all diese Bibelstellen. Was drücken sie aus? Was bringen sie uns nahe? Es ist Offenbarung. Ich lese es noch einmal. Der erste Mensch, Vers 47, der erste Mensch ist von der Erde her, ist irdisch, erdig. Der zweite Mensch ist himmlischen Ursprungs. Wie der irdische Mensch beschaffen ist, so sind auch die irdischen beschaffen. Und wie der himmlische Mensch beschaffen ist, so sind auch die himmlischen beschaffen. Amen. Es gibt himmlische Menschen, habt ihr das schon mal gehört? Weil es einen himmlischen Menschen gab, da gibt es die Einheitsleute, die haben Mühe mit all den Bibelstellen, die in ihr Einheitskonzept nicht passen, weil sie keine Offenbarung haben. Sie haben eine Lehre, aber keine Offenbarung. Es geht nicht um Einheit, Zwei- oder Dreiheitslehre. Es geht darum zu erkennen, weshalb sich der eine wahre Gott in Jesus Christus in Menschengestalt auf Erden offenbart hat. Und hier wird uns gesagt, dass der zweite Mensch himmlischen Ursprungs ist und wie er es ist, so werden die himmlischen Menschen beschaffen sein. Das haben wir sicherlich zum ersten Mal gehört, dass es nun schon auf Erden himmlische Menschen gibt, weil es den zweiten Adam, diesen himmlischen Menschen, vom Geist gezeugt gegeben hat. Könnt ihr Amen dazu sagen? Das ist doch das neue göttliche Geschlecht, das Gott ins Dasein gerufen hat. Als die Brüder mich fragten, ob ich glaube, dass der Herr seine göttliche Natur abgelegt hat, musste ich unwillkürlich an ein ganz besonderes Wort denken, und zwar an 1. Petrus 2. 1. Petrus 2. Hier steht von Vers 4 geschrieben, durch sie, also durch, vielleicht muss ich doch Vers 3 mitlesen, um des Zusammenhangs willen. 1. Petrus 2 von Vers 3. Seine göttliche Kraft hat uns ja doch alles, was zum Leben und zur Gottseligkeit erforderlich ist, durch die Erkenntnis dessen geschenkt, der uns durch die ihm eigene Herrlichkeit und Tugend berufen hat. Durch sie hat er uns die kostbaren und überaus wichtigen Verheißungen geschenkt, damit ihr durch diese dem in der Welt infolge der Sinnenlust herrschenden Verderben entrinnet und Anteil an der göttlichen Natur erhaltet. Anteil an der göttlichen Natur erhaltet. Zurück zu dem Wort im Korintherbrief, 15. Kapitel, Vers 49. Und wie wir das Bild des Irdischen an uns getragen haben, so werden wir auch das Bild des Himmlischen an uns tragen. Wenn wir Schriftstellen lesen wie im Timotheus, dass es nur einen Gott gibt und einen Mittler zwischen Gott und den Menschen, nämlich den Menschen Jesus Christus, dann hat das alles seine Richtigkeit. Ihr Lieben, es kommt an dieser Stätte wirklich darauf an, dass jedes Wort so gepredigt wird, wie es steht, und dass es so geglaubt wird, wie es geschrieben steht, dass keiner da ist, der so hindurchgehen möchte, um nur die Stellen zu finden, die vielleicht in die selbstgemachte Erkenntnis passen. Nein, wir müssen uns Gott und seinem Worte stellen und dann sagen, Herr, nun vollziehe du in mir und an mir das, was du dir vorgenommen hast. Lass Golgatha und das, wozu mein Herr und Heiland gelitten hat, an mir und in mir voll und ganz offenbar werden. Haben wir das in uns aufgenommen, ist es uns klar geworden, der erste Adam, von Gott geschaffen, aber nicht aus Gott hervorgegangen, nicht mit Gott verbunden, nicht sein Wesen habend, Odem ist ihm eingeblasen worden, aber er ging seine eigenen Wege. Er war Schöpfung, nicht Zeugung. Jesus Christus, der zweite Adam, ist durch Zeugung Sohn Gottes geworden, nach dem Wort der Schrift, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. So steht's geschrieben. Und nach dieser Art der Zeugung ruft Gott Söhne und Töchter ins Dasein, die ebenfalls aus Gott gezeugt, aus Gott geboren sein müssen. Nicht nur Schöpfung, dass sie sagen können, Gott ist mein Schöpfer. Das sagen ja Milliarden in dieser Zeit. Es gibt Menschen, die Gott ihren Vater nennen können. Und dazu lese ich euch das Wort aus dem Johannesevangelium, das ja auch sehr vielen nicht klar ist, dass sie auch nicht gerne lesen. Ich freue mich von Herzen darüber, dass es geschrieben steht. Und zwar direkt an diesem Auferstehungsmorgen damals, Johannes Kapitel 20, ihr kennt ja die Geschichte, speziell von Vers 11, und dann steht in Vers 16, Jesus sagte zu ihr, Maria, da wandte sie sich um und sagte auf Hebräisch zu ihm, Rabuni, das heißt Meister. Jesus sagte zu ihr, rühre mich nicht an, denn ich bin noch nicht zum Vater aufgefahren, gehe aber zu meinen Brüdern. Amen. Amen. Gehe zu meinen Brüdern. O Preis sei Gott. Preis sei Gott. Er wusste, das Blut hat es bewirkt. Sie sind meine Brüder geworden. Ich der Erstgeborene und sie die Erstgeborenen. Ich der Sohn Gottes, sie die Söhne Gottes. Das Blut ist geflossen, die Erlösung geschehen. Es ist vollbracht. Gehe, sage meinen Brüdern oder gehe aber zu meinen Brüdern und sage ihnen, ich fahre auf zu meinem Vater und zu eurem Vater. Halleluja! Preis sei Gott! Könnt ihr jetzt verstehen, warum ein solches Gewicht darauf gelegt wurde? Den Sinn der Offenbarung Gottes in Christo zum Vorschein zu bringen? Ist das Thema der Gottheit etwa dazu gedacht, dass die Menschen sich die Köpfe heiß reden? Oder hat sich Gott zu einem weit höheren Zweck offenbart? O, gelobt sei sein heiliger Name. Ich glaube, dass auch dieser Punkt dazu gehört, weshalb Gott seinen Knecht und Propheten gesandt hat. Und ihr wisst ja genau, was am Anfang seiner Berufung geschah. Er wurde, nachdem er den Grundstein gelegt hatte und 2. Timotheus 4 aus der Bibel rausgetrennt und in den Eckstein hineingelegt hatte. Denn es war ja das Wort, das der Herr ihm gegeben hatte. Predige das Wort, denn es kommt die Zeit, wo sie die wahre Lehre unerträglich finden werden und so weiter. Von 1 bis 5 hatte der Herr ihm gegeben. Und nachdem diese Grundsteinlegung stattgefunden hatte, wird dieser Gottesmann in einer Vision unter den freien Himmel versetzt. Und er wird zwischen 2 Bäume gestellt, einer zur rechten und einer zur linken. Und beide waren fast nur voller Frucht. Die Blätter waren so gut wie gar nicht zu sehen. Einfach voll geladen mit Frucht. Auf dem einen Baum stand das Wort Einheit. Auf dem anderen das Wort Trinität. Und dann hat er im Geiste gesehen, wie er eine Hand an den einen Baum legte und die andere an den anderen Baum. und dann zu schütteln begann. Und er sagt, die Früchte sind massenweise herabgekommen. Und dann sprach er zu den Leuten und sagte, streitet darüber nicht. Gott hat mich weder dazu gesandt, um euch beizutreten oder euch beizutreten. Gott hat mich mit einer Botschaft zu euch allen gesandt, um Frucht zu bringen. Halleluja! Preis sei dem lebendigen Gott. Und dann wurden die Einheitsleute wütend, weil er nicht mit ihnen die Spätregenbewegung begann, die sie ja beginnen wollten. Übrigens in Saskatchewan, ich habe ja all diese alten Dokumente noch nicht vor langer Zeit nachgelesen. Und die Trinitätsleute sagen, ja, das ist doch ein Einheitsmann. Aber Gott hat ihn mitten durchgesandt und mit der Botschaft, aus welchem Grunde? Um zu streiten? Nein, um Frucht zu bringen, um Seelen in das Reich Gottes hineinzubringen. Es geht mir genauso. Ich kann nicht in die Länder gehen und Partei ergreifen und sage, ja, ich gehöre zu euch. Irgendjemand hat's mir vor kurzem gesagt. Es war so liebevoll gemeint. Er sagte, Bruder Frank, du bist doch unser Mann. Es war ein geliebter Einheitsbruder. Er sagte, Bruder Frank, du bist doch unser Mann. Ich sagte, hör mal, Bruder, ich bin ein Mann Gottes, aber bin zu euch gekommen, um euch das Wort des Herrn zu bringen. Manchmal komme ich in Situationen, in denen man sich gar nicht so sehr einfach bewegen kann. Auch das habe ich euch hier schon erzählt, als ich da von diesem Baptistenprediger vor der Versammlung direkt in die Enge getrieben wurde, weil er ja wusste, dass ich bei den Einheitsleuten war, hatte mich rechtzeitig zum Gespräch in sein Haus geladen und die Atmosphäre war auch geladen. Und dann wollte er wissen, ob ich ein Einheitsmann bin und. Und er wollte sogar wissen, wie ich taufe. Jetzt mögt ihr staunen, aber auch Bruder Frank rückt nicht immer gleich mit der Sprache raus. Erst dann, wenn die Predigt gehalten ist. Nicht immer im Gespräch vorher. Nicht immer im Gespräch vorher. Ich habe den Bruder beruhigt und sagte, hör mal, ich bin Missionar. Ich bin nicht gekommen, um zu taufen. Ich bin gekommen, um das Wort zu verkündigen. Paulus hat es ja auch an die Korinther geschrieben. Er hat geschrieben, ich danke Gott, dass ich nur das Haus, wer war es, dieser eine Mann da, und noch zwei, drei getauft habe und sonst keinen. Er gebrauchte Weisheit in dem Moment. Und ich sagte, Bruder, ich bin nicht gekommen, um zu taufen. Darüber kann ich dir eigentlich im Moment nicht viel sagen. Aber der ließ nicht nach. Er sagte, du bist doch Missionar. Du gehst doch in alle Welt und viele Menschen bekehren sich. Die werden doch getauft oder werden die nicht getauft? Doch, ich sag, die werden getauft, aber die werden nicht von mir getauft. Und ich dachte, jetzt habe ich irgendwie den Hals aus der Schlinge. Aber der ließ nicht nach. Der zog die beiden Enden an und dachte, jetzt wird der Mann zappeln. Und dann kam er tatsächlich zur Sache und sagte, ja, hör mal, aber dann taufen doch andere. Ja, das stimmt, sagte ich. Ja, und dann, ja, wie taufen sie? Ja, ich sagte, die taufen erst, wenn ich schon wieder fort bin. Ja, was macht ihr in solchen Situationen? Die große Versammlung stand ja bevor mir und die war noch nicht hinter mir. Ich sag, die taufen, wenn ich weg bin. Ja, es stimmt ja auch, nicht? Es stimmt ja auch. Wenn ich nicht taufe, dann taufen sie, wenn ich weg bin. Aber wisst ihr, was ich dann gemacht habe?
Das sei euch zum Trost, sonst meint ihr, ich hab's gemacht wie Paulus, als er vor Festus und Agrippa in die Enge getrieben wurde. Dann hat er einfach in die Volksmenge hereingerufen, ich bin hier wegen der Hoffnung auf die Auferstehung und deshalb bin ich angeklagt worden. Und als er das sagte, haben Sadduzäer und Pharisäer sich einander gerauft und er ging frei aus. Und ja, Amen, manchmal muss man das auch so machen. Ein bisschen Weisheit schenkt der Herr mir dann auch immer wieder mal. Und so war es auch dort. Aber den Übersetzer, den habe ich mir dann vorgenommen. Direkt danach, das war der Schwiegersohn dieses Baptistenpredigers, und den habe ich mir vorgenommen. Aber der muss am Schluss sagen, es ist die Wahrheit, anders kann es nicht sein. Aber dem habe ich klaren Wein eingeschenkt. Das alles, was ich vorher nicht getan habe, das habe ich noch vor der Versammlung, und derselbe Mann hat mich übersetzt. Nach dem Gespräch ging das los, mit dem Mann ganz allein. Und er hat mich trotzdem übersetzt und war guter Dinge. Ich erwähne es nur, um euch zu sagen, wie schwierig es ist, auf das Missionsfeld hinauszugehen und welche Gnade es ist, einfach ohne Partei zu ergreifen, Weisheit Gottes walten zu lassen und dennoch den ganzen Ratschluss zu verkündigen. Kommen wir zu diesem Vers hier zurück. Jesus, also Vers 17, Jesus sagte zu ihr, rühre mich nicht an, denn ich bin noch nicht zum Vater aufgefahren. Irgendjemand betete irgendwo, Vater, ich danke dir, dass du für mich gestorben bist. Es kann nichts Unrichtigeres geben als etwas derartiges. Als Vater ist er Geist und als Geist ist er nicht gestorben. Als Herr, als Sohn ist er Mensch geworden und als Sohn ist er gestorben. Und deshalb steht geschrieben, wer an den Sohn Gottes glaubt, der hat das ewige Leben. Man muss die Dinge göttlich ordnen. Es gibt keine Stelle, die uns sagt, wer an den Vater glaubt, der hat das ewige Leben. Denn die Rettung Gottes ist doch im Sohne geschehen. Und deshalb ist der Glaube an den Sohn Gottes als Immanuel, als Gott geoffenbart im Fleische, notwendig zu unserer Rettung. Aber die Formulierung, die Anrede, die muss biblisch sein. Ist sie nicht biblisch, dann stimmt sie nicht. Und ich sage euch auch darin den Punkt, es gibt in beiden Lagern Fanatiker. Und gerade diese beiden Fanatiker auf beiden Seiten haben große Mühe, die Botschaft Bruder Branhams zu verstehen. Sie meinen, die Weisheit in sich aufgenommen zu haben, und sie philosophieren immer weiter und weiter an der göttlichen Wahrheit vorbei. Wenn Gott einem Menschen Gnade schenkt, ob Trinität oder Zweiheit oder Dreiheit, wenn die Menschen aufrichtig sind, Ehrfurcht haben vor Gott und dann auch das respektieren, was Gott in übernatürlicher Weise getan hat. Und das hat mich speziell dort in Karaganda gefreut, dass nicht nur der Prediger, auch die Geschwister immer wieder baten, lass uns Material zukommen über die Berufung und den Dienst Bruder Branhams. Lass uns die Dinge zukommen, damit auch wir wissen, was Gott wirklich getan hat. Daran konnte ich die Einstellung sehen und erkennen und weiß, das sind Menschen, denen Gott in der Tat und in der Wahrheit Gnade geschenkt hat. Ob ihr es fassen könnt oder nicht, ich habe in einer Versammlung gepredigt, irgendwo jetzt auch in Russland, und nach der Versammlung kommt der Bruder zu mir und sagt, ach, Über die Gottheit hast du ja so wenig gesagt. Ich kann darüber viel mehr sagen, als du gesagt hast. Ja, war ich denn da, um nur ihr Steckenpferd da zu verkündigen? Oder war ich da, um den ganzen Ratschluss Gottes zu verkündigen? Und ich war dankbar für diese Bemerkung. Ich sage, Dankeschön, Bruder. Ich sage, kann es immer noch tun. Nicht, kann es immer noch tun. Wer hat denn was dagegen? Wir haben nur eins in unserem Herzen. Einen sehr großen Schmerz. Ein inniges Mitgefühl mit allen, die einerseits meinen, die Wahrheit zu vertreten und zu tun und andererseits doch abgerutscht sind und nicht mehr ausgewogen in der göttlichen Wahrheit geblieben sind. Deshalb schenkt Gott uns eben die Gnade, dass wir die Verkündigung seines Wortes in einer Weise tun können, wie sie dem Herrn angenehm ist. Ich möchte noch auf ein Wort kommen, da wir ja jetzt wirklich mit dem Eingriff Gottes rechnen können. Ich weiß nicht, wie lange es dauern wird, aber eins ist doch gewiss, dass die Zeit ihrem Ende entgegengeht. Und ich habe da an Apostelgeschichte Kapitel 7 gedacht. Hier führt ja Stephanus, ein Mann voll Glaubens und Heiligen Geistes, ein Mann, der den Himmel offen sah, ein Mann, den Gott mächtig gebrauchte, der kommt hier ja auf die gesamte Geschichte Israels zu sprechen, im Telegrammstil, und wir lesen hier von Vers 17. Je näher aber die Zeit der Verheißung kam, die Gott dem Abraham zugesagt hatte, desto mehr wuchs das Volk in Ägypten an und wurde zahlreich. Wir könnten jetzt hier weiterlesen, aber ich komme auf Vers 22. So wurde denn Mose in aller Weisheit der Ägypter unterrichtet und war gewaltig in seinen Worten und Taten. Das ist schon mal ganz bemerkenswert. Die Zeit der Verheißung nahte. Wir haben vor kurzem darüber gesprochen. Es gibt für heilsgeschichtliche Ereignisse, die Gott in seinem Plan beschlossen hat, bestimmte Zeiten, in denen sie geschehen werden, geschehen müssen. Denn so hat es Gott geordnet. Die Zeit nahte. Die Zeit der Verheißung nahte ihrer Erfüllung entgegen, die Gott dem Abraham zugesagt hatte. Ihr Lieben, wir sind der Same Abrahams. Gott hat damals dafür gesorgt, als die Zeit erfüllet ward, geschah es. Da erschien der Herr dem Mose im feurigen Busch. Aber nicht, als die Zeit Moses da war. Wir haben auch darüber schon gesprochen. Er war gewaltig in seinen Worten und Taten. Noch nicht in den Worten Gottes. Noch nicht in den Taten Gottes. Er war geschult in aller Weisheit der Ägypter. Und wie Bruder Brenhim an einer Stelle sagte, er war so geschult, dass er die Ägypter hat Weisheit lehren können. Aber jetzt war die Stunde, dass etwas geschehen sollte, nahegerückt. Er wusste und hatte den Drang in seinem Herzen. Er muss um den Auftrag gewusst haben, den Gott ihm gegeben hatte. Denn seine Geburt und sein Leben, das hat ihr doch später gehört, was sich alles zugetragen hatte, wie er ausgesetzt wurde, in den Korb getan und auf das Wasser getan und welche Wege er schon gehen musste, seit Geburt an. Und hier gewaltig in seinen Worten und Taten. Vers 23, als er aber volle 40 Jahre alt geworden war, stieg das Verlangen in ihm auf, sich einmal nach seinen Brüdern, den Israeliten, umzusehen. 40, eine schöne, abgerundete Zahl. Die Zahl 40 kommt immer wieder in der Bibel vor. 40 Jahre alt, der Drang im Herzen, und schon meinte er, jetzt sei es soweit. Ich lese Vers 24. Und als er einen von ihnen sah, dem Unrecht geschah, leistete er ihm Beistand und verschaffte dem Misshandelten Genugtuung, indem er den Ägypter erschlug. Na gut, wenn zwei sich streiten und ein Dritter kommt dazu und schlägt den einen tot, dann hat der übrig gebliebene Ruhe, dann kann er ganz zufrieden sein. War aber Gott zufrieden? War Gott zufrieden? Mose hatte den Drang, diesem Manne, der seines Volkes ist, dem Israeliten zu helfen, und er schlug den Ägypter tot. Mose war ein Mann der Worte und der Taten, das haben wir gelesen. Der hat also nicht nur Worte gemacht, der hat ausgeholt, der hat auch getan, was er so in Worten gesagt hat. Und nun aber kam die große Not. Er meinte nämlich, dass jetzt ganz Israel erkennen wird, dass der Mumm in der Sache ist. Dass er mit Umständen umzugehen vermag, dass er keine Angst hat. Und es geschah eben nicht. Ich lese weiter. Vers 25. Dabei war er der Meinung, dass seine Volksgenossen würden zu der Einsicht kommen, dass Gott ihnen durch seine Hand Rettung schaffen würde. Doch sie erkannten es nicht. Nun stellt euch vor, Mose, ein Mann Gottes, zu einem ganz besonderen Dienst berufen, aber die Zeit, den Auftrag auszuführen, war noch nicht gekommen. Und nun meinte er, wenn er einen totgeschlagen hat, dass dann ganz Israel begreifen würde, dass eben durch seine Hand, die ja so einiges in sich hatte, dass da nun irgendwas geschehen würde. Ich frage euch, durch wessen Hand ist Israel herausgeführt worden? Durch die Hand Moses oder durch die ausgestreckte Hand des Herrn? Gott, der Herr, hat seinen Arm ausgestreckt und ihn mit Mose gehen lassen, damit dieser tue, als die Zeit kam, was Gott, der Herr, ihm befohlen hatte. Mose meinte tatsächlich, sie werden jetzt alle erkennen, die Sache geht in Ordnung, ein Schlag, der Mann war nicht mehr, wurde im Sande verscharrt und schon sollte es weitergehen. Nein, wir merken daraus, und das betone ich, mit der Absicht, uns vor Augen zu führen, selbst wenn die Zeit ganz nahe gerückt ist, aber noch nicht da ist und nur nahe ist, dann müssen wir es bleiben lassen. Wie viele wissen, wie viele Jahre vergangen waren mit dem Volke Israel in Ägypten, als Mose 40 Jahre alt war? Ich habe es mit Sicherheit schon geschrieben. 390 Jahre. Aber Gott hatte gesagt, und zwar dem Abraham verheißen, nach 400 Jahren werde ich mein Volk, ich Gott der Herr, werde mein Volk mit starkem Arm herausführen. Steht es so geschrieben? So steht es geschrieben. So steht es geschrieben. Mose meinte, jetzt ist es da, und er sagte, durch meine Hand, durch meinen Arm. Aber Gott hatte dem Abraham gesagt, wenn die 400 Jahre um sind, dann werde ich das Volk mit starker Hand herausführen. Und das hat Gott getan. Nicht zur Zeit Moses, sondern zur Zeit Gottes. Es gibt tatsächlich einige, die auch mir schon gesagt haben, Bruder Frank, warum zögerst du? In der Predigt, wie heißt sie noch schnell, sagt Bruder Brenhim, zögere nicht, sondern sprich. Wenn du einen Auftrag hast, dann brauchst du nicht mehr zu warten. Dann hast du das Wort und dann kannst du vorwärts gehen und dann kannst du und dann kannst du. Ja, du kannst auch mit dem größten Auftrag nur das tun, was Gott dir gesagt hat, nicht mehr und nicht weniger. Ich denke da an Bruder Brenhim. Er hat ja auch auf das große und abschließende Wirken Gottes innerhalb der Brautgemeinde gewartet, hat die Hoffnungen gehabt und hat sie weitergegeben und den anderen geweckt. Und er meinte, jetzt ist es soweit. Und dann hat der Herr ihm trotzdem gesagt, mache weiter mit deinem evangelistischen Dienst. Er dachte, jetzt kommt die dritte Phase, genannt der dritte Zug. Jetzt kommt das Große, jetzt kommt das Gewaltige. In Einzelheiten möchte ich da gar nicht eingehen, aber es war eine lebendige Hoffnung in ihm. Und als er meinte, jetzt geht das los, hat der Herr ihm gesagt, mache weiter mit deinem evangelistischen Dienst. Ihr Lieben, nicht wir, auch nicht Propheten, bestimmen die Zeit. Gott bestimmt die Zeit. Und wenn diese Stunde Gottes schlägt nach dem Wort des Herrn, eure Zeit ist alle Wege, meine Stunde aber ist noch nicht gekommen. Wenn die Stunde Gottes schlägt, aber dann passiert's, dann sind es nicht nur Erwartungen, dann tut sich was, dann bewegt sich was. Und gerade das haben wir lernen müssen. In sehr großer Geduld haben wir uns fassen müssen und ich wahrscheinlich am allermeisten. Aber eins habe ich gelernt, zu tun, was der Herr mir sagte, nämlich die Speise auszuteilen. Wenn aber dann der Moment kommen kann und wird, wenn er sagt, bringe die Ernte ein, dann ist das eine ganz andere Phase. Dann ist das eine ganz andere Sache. Speise austeilen, um das Volk Gottes am Leben zu erhalten in der geistlichen Hungersnot, ist eine Sache. Um die Plattform zu haben, damit die göttliche Botschaft in der ganzen Welt bekannt gemacht und verbreitet werden kann, ist eine Sache. Aber dann die Ernte einzubringen, das wird wieder eine ganz andere Sache sein. Und wir sind darin in Gott zur Ruhe gekommen, weil wir einfach wissen, es ist doch nicht unser Werk, es ist doch sein Werk. Und könnte mir jemand von euch sagen, dass der Herr sich dort hingesetzt hat und nun gleichgültig schaut, was da auf Erden geschieht? Das kann ich nicht glauben. Ich kann glauben, dass mein Herr und Erlöser, der den größten Preis bezahlt hat, der gelitten hat, wie kein anderer gelitten hat, der einen so schmachvollen Tod gestorben ist, mit aller Schikane, die es gar nicht geben kann auf Erden. Und er hat sein Blut vergossen. Ihm kann es nicht gleichgültig sein. Wenn es soweit ist, dann wird er wieder reden. Dann wird er Weisung geben. Ich kann nicht anders glauben. Er weiß ganz genau, dass geschrieben steht. Noah tat alles genau, wie der Herr ihm geboten hatte. Mose tat alles genau, wie der Herr ihm gezeigt hatte. Elia tat alles nach dem Wort des Herrn. Und alle Propheten haben nach dem Wort des Herrn getan. Es gibt zwei Dinge, die auf einen Nenner gebracht werden müssen in der Gemeinde des lebendigen Gottes. Erstens wissen wir, dass Gott alle Dinge gemäß seinem Worte tut. Könnt ihr Amen sagen? Amen. Gott tut alle Dinge gemäß seinem Worte. Und jetzt muss hinzukommen die Vereinigung des Leibes mit Gott durch den Geist im Worte, dass auch durch die Gemeinde Gott tun kann, was er in seinem Worte gesagt hat, dass Gemeinde und Gott durch Wort und Geist verbunden durch Wesen eins geworden ist und im Gleichschritt mit Gott vorwärts geht, damit er tun kann, was er verheißen hat. Amen. Das ist die Stunde, in der wir leben, und das ist die Not, der Abhilfe geschaffen werden muss, dass nämlich Knechte Gottes und Gemeinde Gottes das tun, was Gott in seinem Worte getan hat oder gesagt hat. Denn vielleicht sollte ich es noch einmal hervorheben. Gott hat alles gemäß seinem Worte getan. Er sagte Abraham, du wirst einen Sohn haben, es geschah. Was er sagte immer, er sagte Noah, tu so und so, und er tat auch. Alle Propheten und Männer Gottes haben gemäß den ihnen zuteil gewordenen Weisungen gehandelt. Dahin müssen wir jetzt kommen, dass die Gemeinde als Leib des Herrn in der Gesamtheit ihren Platz findet und nach der Belehrung des Wortes erfüllt wird mit Kraft aus der Höhe, mit Kraft des Heiligen Geistes, mit der Gewährleistung, dass kein einziger mehr etwas Eigenes produzieren, etwas Eigenes vorführen, dass kein Geltungsdrang, nichts mehr da sei, sondern, wie ich es gestern schon erwähnte, und Bruder Brenim sagte, Herr, er sagt wörtlich frame, das heißt irgendeine Sache, in die was hineingelegt wird. Stell dieses Ding hier beiseite und komme du herein und tue, was du tun möchtest. Wir müssen tatsächlich dahin kommen, dass durch die Wesenseinheit, und da komme ich zum Ausgangspunkt zurück, der erste Adam war zwar im Bilde Gottes, aber wo blieb das Wesen Gottes? Er war ja nicht aus Gott gezeugt, nicht aus Gott geboren. Vielleicht soll ich es durch ein irdisches Beispiel klar machen. Bruder Brenim hat es ja bezugnehmend auf 1. Mose 1 gesagt in der Predigt. Alles bringt nach seiner Art hervor. Gott hat in die gesamte Schöpfung den Prozess der Reproduzierung, der Vermehrung hineingelegt, ein göttliches Gesetz. Schafe bringen Schafe hervor. Tauben bringen Tauben hervor. Menschen bringen Menschen hervor. Gott hat nur Gott hervorbringen können in Menschengestalt. Und darum steht geschrieben in Hebräer 1, darum hat dich, o Gott, dein Gott gesalbt mit Freudenöl. Halleluja! Aus Gott konnte nur Gott hervorkommen. Immanuel, Gott mit uns. Aber in Menschengestalt, um uns erbärmliche Menschen in die Gestalt Gottes zurückzuführen. Wenn das nicht Evangelium ist, wenn das nicht der Kern ist, um den es Gott geht, dann weiß ich nicht, wie dankbar sind wir für alle Offenbarungen, Belehrungen, für die tiefe Hineinführung in die Geheimnisse Gottes. Wovon spricht Paulus am meisten? Wovon? Welch ein Geheimnis lag ihm am meisten im Herzen? Das Geheimnis Christus und die Gemeinde. Stimmt's? Ihr Gottes Wort lest, ihr wisst es doch. Sogar in Epheser 5, sagte noch, ich deute es auf Christus und die Gemeinde. Fleisch von seinem Fleisch und Gebein von seinem Gebein. Ein neues göttliches Geschlecht. Vor kurzem haben wir hier aus Offenbarung 3 in dem letzten Sendschreiben den ersten Vers gelesen. Und da steht ja, dass er der Anfang der Schöpfung Gottes ist. Nicht, dass er ein Geschöpf Gottes ist. Gott bewahre doch. Irgendjemand sagte mir, in Sprüche 8 ist es wohl, steht geschrieben von der Weisheit, du bist das Erste meiner Schöpfertätigkeit und so weiter und so weiter. Und dann wollte der mir klar machen, das sei Christus gewesen. Ich habe ihm dann aufgezählt, wie oft das Wort Weisheit dort in den Sprüchen steht. Einmal steht die Weisheit an den Toren der Stadt, einmal ist sie hier, einmal da. Darauf, das war nicht Jesus Christus. Wenn Jesus Christus ein Geschöpf war, dann ist er Teil der gefallenen Schöpfung geworden und ist selber der Erlösung bedürftig gewesen. Das ist Gotteslästerung. Er war kein Geschöpf Gottes. Er war gezeugt durch den Heiligen Geist, um so den Anfang, er wurde einfach Schöpfung genannt, den Anfang der Schöpfung Gottes zu bilden. Da der erste Adam, hier der zweite Adam. Und dann gibt es auch noch Menschen, die lesen da in Johannes 20, und er hauchte sie an und sagte, nehmet hin Heiligen Geist, und ob das nun die Geistestaufe war, ob das nicht so, das ist doch gar nicht die Frage. Warum haben wir den Sinn der Sache nicht begriffen? Dem ersten Adam wurde Lebensodem eingehaucht. Jetzt stand hier der zweite Adam in der Kraft seiner Auferstehung als das auferstandene Leben. Jetzt haucht er göttliches Leben ein, denn er war ja nicht ein lebendes Wesen, sondern ein geisteschaffendes. Ich lese es noch einmal, das ist ein etwas schweres Wort, auch für meine Zunge. Es heißt hier, sondern zu einem lebenschaffenden Geisteswesen. Jetzt stand er hier in der Kraft seiner Auferstehung, um göttliches Leben weiterzugeben in diejenigen hinein, die mit ihm zu diesem neuen Leben berufen waren. Sagt nicht die Heilige Schrift, dass wir mit Christus gekreuzigt, gestorben, mit ihm begraben und mit ihm auferstanden sind? Lehrt uns nicht die Heilige Schrift, dass er Wohnung in unseren Herzen genommen hat? Ein neuer Anfang, den Gott gemacht hat. Und glaubt es mir, die Heilige Schrift wird Recht behalten. Noch ist nicht offenbar geworden, was wir einst sein werden. Wenn es aber offenbar werden wird, dann werden wir ihm gleich sein. So wie wir das Bild des irdischen Adam an uns getragen haben, so werden wir das Bild des himmlischen an uns tragen. Er ist der himmlische Mensch, der hier auf Erden wandelte, damit diese irdischen Menschen verwandelt werden können und auch als himmlische Menschen in die Herrlichkeit eingehen. Wenn die Offenbarung kommt und wir verwandelt werden aus der Vergänglichkeit in die Unvergänglichkeit, aus der Sterblichkeit in die Unsterblichkeit. Das sag ich schon heute. Dann werdet ihr an mir nicht die Merkmale des ersten Adam sehen. Dann werdet ihr an mir die Merkmale des zweiten Adam sehen. In der Auferstehung wird das, was das erste war, vergangen sein. Es wird alles neu geworden sein. Keine Erinnerung mehr an das, was einmal war. Sollten wir Gott nicht dafür danken und seinen Namen preisen? Ich frage euch noch abschließend, sind all diese Dinge dazu da, dass man darüber streitet, ist es das oder ist es jenes? Oder ist uns die Bibel dazu hinterlassen worden, beten zu lesen und zu sagen, Herr, offenbare mir jetzt den Zusammenhang, zeige mir, worum es geht, und erst dann wird der Geist Gottes uns das offenbaren können, was eigentlich Not tut, damit Gott in uns vollführen und vollenden kann, was er begonnen hat. Es steht geschrieben, so viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Kinder Gottes zu werden, die nicht nach dem Geblüt eines Mannes, nicht nach dem Willen eines Menschen, sondern die aus Gott geboren sind. Und gehen wir da zu den Briefen des Johannes. Wer aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Und das ist der Sieg der Glaube, der die Welt überwunden hat. Gott hat Menschen auf Erden, die himmlischen Ursprungs sind. Und da möchte ich jetzt noch eine Frage haben, und die will ich direkt beantworten, wahrscheinlich Galater 4. Da schreibt Paulus, unsere Mutter ist droben, das neue Jerusalem, dort gehören wir hin. Wir sind von oben her geboren, durch den Geist Gottes gezeugt. Deshalb zieht es uns nach oben hin. Gelobt und gepriesen sei der wunderbare Name unseres Herrn. Nur noch eines bleibt uns jetzt übrig, es im Glauben anzunehmen und zu erleben, damit es erlebte Wahrheiten in uns und durch uns werden können und es nicht bei einem Anschauungsunterricht bleibt, sondern dass wir sagen können, das habe ich mit Gott erlebt. Und wer es wirklich erlebt hat, wird wenig darüber sprechen, aber man wird viel davon zu sehen bekommen. Möge Gott uns zu solchen lebendigen Briefen machen, die geschrieben sind durch den Heiligen Geist. Nur noch ein Wort an die Geschwister, die sich taufen lassen möchten. Es sei an dieser Stätte klar ausgesprochen, biblisch können nur Menschen getauft werden, die gläubig geworden sind an Jesus Christus, ihren Herrn, die von Herzen glauben, dass er als unser Erlöser, in dem Fall als euer persönlicher Heiland, am Kreuz auf Golgatha starb, um euch zu erlösen, eure Schuld und Sünde zu vergeben. Und ihr habt den Namen des Herrn angerufen, um gerettet zu werden. Die Taufe ist nicht nur eine Handlung. Die Taufe ist der Bund eines guten Gewissens mit Gott. Wer sich taufen lassen möchte, muss die Welt hinter sich zurückgelassen haben. Sei es Rauchen, sei es Trinken, sei es andere Dinge, die den Menschen anhaften. Wer zu Gott kommt, muss das, was zur Welt gehört, zurücklassen. Er kann nicht mit allem in das Reich Gottes kommen. Eng ist die Pforte und schmal der Weg, der zum Leben führt. Da kannst du nichts mit hindurchnehmen. Gott kann dich nur hindurchziehen aus Gnaden und nur du allein kannst es schaffen mit Gottes Hilfe. Alles andere hat keinen Platz. Wenn ihr die Welt mit allem, was dazu gehört, nicht hinter euch gelassen habt, dann wartet noch ein wenig, bis eure Zeit kommt. Solltet ihr innerlich die Gewissheit haben, Vergebung empfangen zu haben, wirklich gläubig geworden zu sein, und ihr liebt den Herrn, ihr liebt sein Wort, und ihr glaubt von ganzem Herzen alles, was die Heilige Schrift sagt, dann soll es geschehen, und dann segne euch Gott aus dem Reichtum seiner Gnade. Wir stehen jetzt auf zum Gebet. Himmlischer Vater, von ganzem Herzen danke ich dir für dein teures und heiliges Wort. Geliebter Herr, uns werden die Dinge immer klarer. Wir sehen, was du vorhattest. Wir erkennen, weshalb du dich im Fleische geoffenbart hast und dennoch Herr geblieben bist. Denn so steht's geschrieben, heute ist euch der Retter geboren. Welcher ist Christus, der Herr? Du warst es, Du bist es und du wirst es sein. Du hast nur deine Herrlichkeit vorübergehend abgelegt, hast Knechtsgestalt angenommen, aber bist Herr geblieben, Herr über Leben, Herr über Tod. Wir danken dir dafür, treuer Erlöser. Unsere Herzen sind bewegt. Du wolltest ein Verwandtschaftsverhältnis herstellen, eine Verbundenheit mit denen, die in deinem Bilde geschaffen waren. Durch Schöpfung waren sie dir ferne. Du hast Gebote schreiben lassen müssen und dasselbe geschrieben auf Tafeln von Stein. Du konntest sie noch nicht in die Herzen schreiben. Aber dann hast einen neuen Bund gemacht, hast ein neues Herz geschaffen, einen neuen Geist gegeben, neues Leben und hast dein Wort in unsere Herzen hineingeschrieben und hast uns dein Wesen geschenkt durch die Wiedergeburt und mit dir verbunden. Herr, wir danken dir dafür und bitten dich, schenk uns doch all diese Erlebnisse, dass eine solche Wesensverbindung mit dir wäre, dass es einfach nicht nur gemacht, sondern in uns offenbar werden könnte aus Gnade. Geliebter Heiland, du hast uns Anteil an der göttlichen Natur aus Gnaden geschenkt und wir sind göttlichen Geschlechts. Wir sind das königliche Priestertum. Wir sind Söhne und Töchter Gottes, wiedergeboren durch den ewig bleibenden Samen des Wortes Gottes, gezeugt durch den Heiligen Geist. Herr, wir danken dir dafür. Jetzt bitten wir auch für diejenigen, die sich taufen lassen möchten, treuer Gott, mach uns zu einer biblischen Gemeinde. Herr, dass nach der Taufe die Geistestaufe folgen könnte. Geliebter Heiland, komm in unsere Mitte in einer solch gewaltigen Weise. Schenke auch da ein Gleichgewicht zwischen Niedergeschlagenheit und Freudigkeit. Wenn dein Geist uns zur Buße leitet, dann kommt eine Betrübnis über uns, die dir wohlgefällig ist. Herr, und dann hilfst du uns heraus. Dann segnest du, dann rettest du, dann befreist du. Herr, schenke du zu allem Gnade. Dir danke ich nochmals für die offenen Türen im Osten, für die offenen Türen im Westen, für die herrliche Gnadenzeit. Wollest jetzt bald die Zeit der Erquickung von deinem Angesicht senden, damit alles in den rechten Stand gebracht und die Ernte auch eingebracht werden könnte zur Ehre deines wunderbaren Namens. Dir sei Dank auch für alle Besucher. Dank sei dir, dass unsere Geschwister aus den Nachbarländern kommen können, sogar aus den östlichen. Segne uns alle und mit uns dein gesamt anbetendes Volk in Jesu heiligem Namen. Halleluja. Amen.